Und gleichzeitig ist aber auch die Frage, wie strickt sich denn mein Ich eigentlich diese Welt? Und Menschen, die sozusagen das im hohen Maße in ihrem Leben reinlegen, die haben sozusagen wie eine zweite Bewusstseinsebene, könnte man sagen, die sich entwickelt aus dem Ich, was reagiert in diesem Moment und gleichzeitig ein Ich, was draufschaut, was dieses Ich anguckt, was da gerade reagiert und das auch mit dem in Gespräch gehen kann.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Martin Permatier und Dr. Thomas Binder zum Thema Ich-Entwicklung, Verstehen und Gestalten. Das Gespräch in voller Länge findest du in Folge 42 dieses Podcast und den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Das finde ich total spannend, wenn man das mal ernst nimmt und sagt, okay, vor 5 Jahren hatte ich andere Gedanken, andere Gefühle, andere Sachen, die mich getriggert haben, war über bestimmte Dinge sauer, fand irgendwas ganz toll, was jetzt nicht mehr da ist. Ja, und in 5 Jahren werde ich ein anderer sein, mit anderen Gedanken, mit anderen Gefühlen, mit anderen Motivationen. Also dass dieses Prozesshafte, wie das Leben mich durchläuft, ja, und dass ich eben nicht so oder so bin, sondern im Moment bin ich so oder noch so.
Ja. Und jetzt würde praktisch die Frage der Ich-Entwicklung, finde ich ein schönes Beispiel, die würde jetzt noch zusätzlich die Frage stellen, bin ich nicht nur 5 Jahre später, denke ich andere Gedanken und natürlich andere Empfindungen, weil die können sich ja auch auf dem qualitativ gleichen Entwicklungsniveau befinden. Genau. Das wäre sozusagen nur der Inhalt verändert sich.
Anstatt Schalke Dortmund, ne?
Sondern hat mich das dazu geführt, dass ich freier, dass ich bewusster bin, Widersprüche mehr halten kann beispielsweise. Das wären ja alles Aspekte von Reife, jetzt mal ganz grob in den Raum gesprochen. Auch kann man noch sehr viel konkreter fassen.
In dem Kontext taucht ein Wort auf, das ich total spannend fand, Konstruktbewusstsein. Also wie erkenne ich plötzlich meine eigenen Muster, wie die sich immer wieder mit Inhalten füllen. Aber das Muster ist vielleicht das Gleiche. Ja, also gewisser Ärger, der immer wieder in der gleichen Welle kommt. Ich denke, mein Gott, den hast du jetzt schon 10 Mal gehabt, den kennst du jetzt seit 20 Jahren. Warum hast du eigentlich immer Ärger in diesem Muster oder auch Freude oder Motivation? Ja? Wie würdest du Konstruktbewusstsein erklären?
Ich habe jetzt so meinen eigenen Gedanken gerade zugehört, weil ich auf der einen Seite fand ich total spannend, was du erzählt hast. Dann dachte ich so, eigentlich würdest du das anders erklären, aber du würdest ja jetzt nicht unfreundlich sein. Also ich hoffe, es ist anders so erklärt und trotzdem, also so, was du beschreibst, ist auch eine Form vielleicht von Konstruktbewusstsein im Sinne von mir über meine eigenen Muster oder Empfindungen, ne, klarer zu werden, was kommt da jetzt auch so. Wenn wir tatsächlich mehr von konstruktbewussten Menschen auf diesen ganz späten, die manche konstruktbewusste Stufen nennen, also wenn wir so im 9er, 10er Raum auch, wäre noch mehr. Das heißt, dass ich merke in immer mehr Momenten meines Lebens, meines Seins, wie ich durch die Art und Weise meiner Sprache, meiner Begriffe, meine Welt forme.
Also auch deine innere Sprache, wie du mit dir selber redest und wie du die Welt deutest und dich selber da drin. Ja,
ja, dass das eine sozusagen immer mehr klar wird, dass wenn ich gut sage, kann ich dir es ja nicht sagen, ohne dass ich auch böse mitdenke. Oder was ist sozusagen mein inneres Bild von Kritisieren? Vorstellen, dass das auch mein Eindruck auf später ein Mensch ist, dass auch Kritik eine ganz andere Form von innerem Bild eigentlich kriegt und vielleicht ist das Wort gar nicht mehr stimmig. weil es nicht mehr den inneren Empfinden entspricht, sozusagen. Aber ein hohes Bewusstsein darüber, wie man durch seine eigenen Begriffe, durch seine eigenen Kriterien, die man anlegt und dich brauche, um in dieser Welt lebensfähig zu sein. Also mein Ich ist ja dafür da, dass es wahrnimmt, dass es Unterscheidung treffen kann. Um Unterscheidung treffen zu können, muss ich irgendwie auch ins Werten gehen. Jetzt ist aber die Frage, passiert dieses Werten unbewusst? Auf welchen Grundlagen? Oder mache ich das und könnte auch anders werten? Auch so. Also das ist ja eine Frage von eher von Ich-Entwicklung. Das heißt, mein Ich braucht ja so etwas, um lebensfähig zu sein, in mich dieser Welt orientieren zu können. Und gleichzeitig ist aber auch die Frage, wie strickt sich denn mein Ich eigentlich diese Welt? Und Menschen, die sozusagen das im hohen Maße in ihrem Leben reinlegen, die haben sozusagen wie eine zweite Bewusstseinsebene, könnte man sagen, die sich entwickelt aus dem Ich, was reagiert in diesem Moment und gleichzeitig ein Ich, was draufschaut, was dieses Ich anguckt, was da gerade reagiert und das auch mit dem in ein Gespräch gehen kann. Da sind wir wieder ein bisschen beim Freiheitsbegriff. Wenn mir das möglich ist, dann bin ich ja immer möglich, mehr möglich, Dinge auch vollkommen anders zu gestalten, als ich vorher in der Lage war.
Dazu gehört wahrscheinlich auch, sich selber in seiner eigenen Vielheit wahrzunehmen, sich selber in seinen ganzen Entwicklungsbezugsräumen, sage ich mal, zu sehen, weil natürlich haben wir ja noch Prägung von früher, was sollen denn die Nachbarn denken, wenn du das machst, dann mögen die dich nicht und all diese Glaubenssätze, die ja manchmal auch nonverbal in uns drin hängen, dass die dann bewusster werden und nicht mehr die Dominanten sind, nach denen wir reagieren, sondern wir sehen können, ah ja, okay, da wird dann, was sollen denn die Nachbarn denken, getriggert, aber ich muss nicht mehr drauf reagieren. Ne?
Ja, möglicherweise kommt dieser Gedanke auch irgendwann nicht mehr auf. Ja. Nicht im Sinne von, da muss ich jetzt aufpassen, sondern vielleicht eher aus einer Beziehung daraus, dass man jemand anders nicht beschämen möchte, was jemand anders nicht anders verbuchen kann. Also das praktisch das aktive Mitdenken für das, was kann ein anderer Mensch verarbeiten oder vielleicht auch nicht verarbeiten. Und wenn ich das bewusst mache, kann ich mich ja auch begrenzen. Dann erlebe ich das Begrenzen aber nicht als Begrenzen, sondern erlebe dieses Begrenzen möglicherweise als eine freie Entscheidung. Und das finde ich ganz spannend. Zum Beispiel, es begegnet mir immer, wenn auch in meiner praktisch Assessment-Arbeit, also wenn ich Profile score, wenn man so tausende von Sätzen analysiert,
hake ich da mal kurz ein. Ja, vielleicht sagst du was dazu, weil die Ich-Entwicklung ist messbar über den Sprachraum. Also man kriegt Satzstämme, Erfolg ist, darauf wird geantwortet und an sozusagen der Art des Sprachraums, den jemand in sich trägt und dann über diesen Test reflektiert, erkenne ich, welche Ich-Entwicklungsstufe der hat in dem Moment, wo er diesen Test machte.
Ja. Ich würde noch ein bisschen weitergehen bei diesem Test. Also wenn dem Test, mit dem ich vorwiegend arbeite, ist ein, man könnte sagen, standardisierter, projektiver Test. So, das heißt, man kriegt Satzanfänge und wenn ich kritisiert werde, ein guter Vater oder was auch immer, und das kann ich füllen mit allen beliebigen Gedanken, die ich dazu in der Lage bin. Und dann guckt man eigentlich nicht auf den Inhalt, was jemand sagt, sondern was ist die Struktur hinter dem Inhalt. Und das muss man unterscheiden lernen und braucht auch eine lange Zeit, bis man sozusagen das immer klarer kriegt, auch was ist Struktur und was ist Inhalt. Es gibt ein zweites Verfahren noch, was Robert Keegan benutzt, das läuft aber auch über Struktur, das sogenannte Subject-Object-Interview, was über ein Interview geht, das auch nicht ganz einfach zu erlernen ist, wo immer die Frage ist, was ist auf der Subjektseite und Objektseite der Erfahrung und über welche Grenze kann ein Mensch noch rüberspringen? Das heißt, was kann er denken und durch was wird er gedacht, könnte man sagen auch. Das heißt, wieso, man führt ein Gespräch und erkundet immer mehr, stellt aber auch mal ein paar Hürden auf und guckt, kann diese Person jetzt über diese Hürde springen oder ist ja die Hürde gar nicht bewusst beispielsweise?
Also dafür mal ein Beispiel, das das anschaulich macht.
Man könnte vielleicht ja so anfangen, dass mein Niveau von Ich-Entwicklung tritt ja dann in Erscheinung, vor allem dann, wenn es vielleicht in Reizung geht. Wenn ich mich ärgere, wenn ich enttäuscht bin, also wenn ich irgendeine Diskrepanz erlebe zwischen dem, was ich selber bin, denke, fühle, will, etc. und dem, was da im Außen ist und was mit mir passiert. So, und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wann springt denn das Ich an?
Ab welchem Punkt sage ich, das bin jetzt ich?
Nee, wann springt das Ich an, beispielsweise in Ärger zu gehen?
Okay,
und jetzt
okay.
Also eine inhaltliche Frage, und ich glaube, es ist auch das, wie die meisten Berater, Coaches, Supervisoren darüber denken, und ich muss mich damit einschließen, so habe ich es auch gelernt, wäre zu fragen, was ärgert dich denn noch so? Also, oder worüber bist du denn enttäuscht? Das ist aber eigentlich ja eher eine innerliche Frage. So, die spannendere Frage ist ja immer eigentlich die dahinter, wie ist denn mein Ich konstruiert, dass es darauf mit Ärger oder Enttäuschung reagiert?
Mhm.
Ja, so, das heißt, diesen Raum zu erkunden auch, dann beispielsweise zu fragen, ja, was würde denn für Sie die Situation verändern, dass Sie damit nicht mit Ärger drauf reagieren? Ja, wenn man beispielsweise mal die Frage stellen wird, so, und dann gut strukturell zuhören, das offenbart sich das. Und wenn sich beispielsweise offenbart, dass jemand sich stark in Frage gestellt findet von anderen in seinem Tun, weil er mit seinen eigenen Wertmaßstäben und Kriterien einfach so sehr verhaftet ist und offensichtlich noch eine Zustimmung von außen braucht, dass er so sein kann, gibt es ja eine strukturelle Information darüber.
Mhm.
Würde ich jetzt nicht nach ganz spät denken, wenn ich dazu höre.
Und in der Reifenstufe würdest du sagen, ah ja, das ist jetzt ein Spiegel, ja, und ich bin getriggert oder auch nicht, und dein Rahmen, ab wann du getriggert bist, ist einfach viel breiter.
Ja. Ja. Oder wenn ich jetzt zwischen dir auf dieser ersten Reise triggert es halt, wenn von außen etwas kommt, am Ende dieser Reise triggert es eher beispielsweise, wenn ich meinen eigenen Maßstäben nicht genügen kann. Das sehen vielleicht andere, aber eigentlich der Trigger sind meine eigene Unzufriedenheit mit meinen eigenen inneren Maßstäben, nicht, dass da was im Außen passiert.
Mhm.
So, und das ist sozusagen etwas, was man erkunden muss. Also es kann sein, dass zwei Menschen auf unterschiedlich, sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen relativ ähnlich anfangs über das gleiche Phänomen berichten. Und dann aber dann reinzugehen, was steht denn für diese eine Person denn dahinter? Ja, also wo springt mein schlechtes Gewissen oder meine Schuld an, wenn ich die Maßstäbe anderer verletze oder wenn ich meine eigenen Maßstäbe verletze? Ja, das wäre ja praktisch das Erkunden dann dahinter, die mir strukturell relevante Informationen liefert. Das heißt, wie weit ist denn dieses Ich meines Gegenübers schon gereift? Natürlich nicht nur dieser eine Vorfall, sondern es ist jetzt ganz natürlich noch mehrere andere Kontexte reingehen. Auch, aber es sind immer Indikatoren dafür. Und wenn man ganz viele Indikatoren sammelt, die sich in einem bestimmten Entwicklungsraum aufhalten, wo man weiß, das ist aus diesem Entwicklungsraum, kann man zu einer ziemlich validen Einschätzung kommen, die ähnlich valide und reliabel ist wie viele andere psychometrische Tests.
Also würdest du sagen, dass auch ein Teil der Entwicklung mit der Ich-Entwicklung darin besteht, sich anders zu sehen und die Phänomene in sich auch anders einsortieren zu können mithilfe dieses Modells, ja, dass ich halt weiß, ah, okay, das ist hier, wo bin ich gerade in mir unterwegs, ja.
Ja, meine Erfahrung ist die in der Beratung und im Coaching mit anderen, dass wenn das gut gelingt, dass ein Mensch sich auch anders, besser und tiefer nochmal verstehen kann, weil er praktisch die Phänomene, die er ja erlebt oder sie, nochmal vor dem Hintergrund dessen einordnen kann, wie kommen die denn typischerweise zustande? Weil bestimmte Phänomene erlebe ich in einem Entwicklungsraum mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit als in einem anderen Entwicklungsraum.
Sind wir so als Mensch immer in einem? Es geht ja nicht sprunghaft, sondern wahrscheinlich graduell, so der Übergang in den nächsten Entwicklungsraum. Und manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass in verschiedenen Rollen wir auch unterschiedliche Entwicklungsräume einnehmen. Das heißt, ich kann vielleicht privat sehr differenziert, tolerant und offen sein, aber im beruflichen Kontext, wo ich das gar nicht lebe, sondern eher dem Konstrukt folge, in das ich da eingebunden bin.
Also man spricht in der Forschung von einem Center of Gravity, also das heißt ein Schwerpunktzentrum, das ein Mensch hat, und praktisch alle Verfahren, die Ich-Entwicklung messen, wie auch den Test, mit dem wir arbeiten, das Ich-Entwicklungsprofil, misst sozusagen dieses Schwerpunktzentrum auch. Das heißt aber nicht, dass ein Mensch nur auf dieser Stufe ist. So, in der Regel sieht man, dass es so ein Spektrum gibt, um die 3 bis 4 Stufen, die sich abbilden, wenn man praktisch das Ich-Entwicklungsniveau eines Menschen misst. Und das heißt, es gibt ein Oszillieren um diesen Entwicklungsschwerpunkt. Und der kann natürlich auch, vielleicht auch biografisch geprägt, in manchen werden eher spätere Sachen angetriggert, in anderen früher. Beispielsweise, was mein Eindruck ist, da fände ich auch echt zusätzliche Forschung nochmal total wertvoll, wäre, dass ich viele Menschen erlebe, die in einem guten, stützenden Zweierumfeld ihre Ich-Entwicklungsstufe gut voll zum Ausdruck bringen können, aber in Gruppenkontexten weniger.
Mhm. Interessant.
So schaffen sie es häufig nicht, es zu halten. Und da wäre ja auch die Entwicklungsarbeit, das heißt nicht, dass ein Mensch dazu prinzipiell nicht in der Lage wäre, sondern da reinzugucken, was macht denn diesen Kontext anders? Mhm. Und wie reagierst du denn anders auf diesen Kontext? Kann jetzt ja auch sein, dass jemand einfach traumatische Erfahrung hat, dass er ins Schützen reingeht, wenn mehrere Menschen zusammen sind, beispielsweise, oder dass die Kultur in einer bestimmten Gruppe Bestimmtes ermöglicht, runterhält oder vielleicht auch fördert. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber die sind nicht total beliebig. Mhm. Also, dass ein Mensch mal locker zwischen 8 und 5, E8 ist ja nicht mehr Stufen, sondern es ist die vollen ausgeprägten systemischen Stufe und einer eher rationalistischen Stufe systematisch hin und her schwankt, ist eher unwahrscheinlich auch, dass er Anteile davon hat. Ja, in der Regel habe ich in den meisten Fällen auch neben diesem Schwerpunkt habe ich so etwas wie eine zweite Handlungslogik, die mir auch ziemlich gut vertraut ist. Das sieht man auch in Profilen, wenn man sozusagen die ganzen Einzelaussagen in ihrer Verteilung sich anschaut. So, das heißt, man würde schon ausgehen davon, dass jemand im Normalfall aus diesem Schwerpunktzentrum raus agieren kann, aber er auch locker mal die andere rausholen kann. Mhm. Und das wäre noch gar nicht Regression. Mhm. Also es wäre jetzt gar nicht in dem Sinne, dass jetzt jemand so unter Stress gerät oder so, so eine herausfordernde Situation, dass man nicht mehr in seinem eigenen Schwerpunkt bleiben kann und munter in frühere Stufen regrediert, auch so, sondern es wäre eigentlich auch noch ein Teil meiner Stufe auch sozusagen.
Ja, das hast du ja auch gesagt, dass mit wachsender Reife oder einer entwickelteren Stufe die Fähigkeit, sein Verhalten zu modellieren, anwächst. Ich kann mit mehr Leuten sozusagen, und damit ist es sozusagen auch für Führungskräfte gut, sich mit der Ich-Entwicklung auseinanderzusetzen, um auch ihr Führen besser justieren zu können, weil vielleicht mehr verstanden wird, wer ist eigentlich mein Gegenüber? Ja. Welche Sprache muss ich sprechen, dass der mich jetzt versteht? Ja. Und wie kann ich mich modellieren? Und was kann ich vielleicht noch nicht? Ja,
ja. Da gibt es jetzt ja zwei Aspekte davon. Das eine ist sozusagen, mich selber einzufangen oder zu modulieren, und dann den zweiten Aspekt, mich gut auf das Gegenüber einzustellen. Ne? Mhm. Ich glaube, was man wirklich sagen kann, ist, dass mit zunehmender Entwicklung die Möglichkeit an Zweitreaktionen, würde man in der Psychologie sagen, wächst. So, das heißt, wir sind ja vorhin, den Faden haben wir so ein bisschen kurz verloren, wo du sagst, wenn du fragst nach dem Unterschied zwischen Persönlichkeitseigenschaften, die eher stabil sind, und Entwicklung. Verhaltenspräferenzen wie, ich bin jetzt sehr extrovertiert beispielsweise oder introvertiert, sind ja eher Verhaltenspräferenzen, die haben eigentlich nichts mit Ich-Entwicklung zu tun. Kann man auf jeder Stufe sich jede beliebige Konstellation denken. Die prägen ja meine Erstreaktion. Mhm. So, aber mit zunehmender Entwicklung und damit zugehender Bewusstheit bin ich immer mehr in der Lage, zu dieser Erstreaktion eine Zweitreaktion herzustellen, die das moduliert und guckt, aha, wann müsste ich das jetzt ein bisschen zurückfahren, wann müsste ich das etwas so ein bisschen mehr anderes zum Schillern bringen. Und das ist ja sozusagen das, was, wo ich glaube, auch der große Schatz für Menschen in verantwortungsvollen Positionen drin ist, speziell auch Führungskräfte, den Raum meiner Zweitreaktion erweitern zu können.
Eine Schleife extra, die manchmal fehlt. Es ist ja manchmal so, wie Frederic Laloux sagt in Reinventing Organization, die Organisation kann sich nur bis zum Reifegrad der Führung entwickeln. Oder es gibt auch diese andere Aussage, the lower cannot see the higher. Habe ich einen, der total im rationalistischen Denken ist und diesem Konstrukt, dann wird er eben alles, was irgendwie Selbstorganisation, Homeoffice und so weiter ist, als Bedrohung sehen und das nicht zulassen wollen. Ja. Also wie kommt man denn dazu? Das ist ja nicht selten, dass genau das Problem ist, da eine Entwicklung anzustoßen. Dass wenn du also ein Top-Management hast, was sagt hier Zahlen, Daten, Fakten, ja, und dann vielleicht an der Basis gesagt wird, hey, wir können auch anders, wir können auch eigenbestimmter, und wir haben also Ideen von emotionaler Führung, die finden wir toll, wenn du die übernehmen würdest, ja. Was macht man in so einer Situation?
Was meine Erfahrung ist, es ist nicht nur ein rationales Verstehen, sondern das ist auch mein Bemühen in, sei es jetzt im Coaching oder in der Organisationsberatung, Menschen für diese späteren Räume zu öffnen. Und das gelingt meines Erachtens nur durch einen Akt der Berührung. Den meine ich jetzt aber im übertragenen Sinne.
Also eine emotionale Referenz, dass er fühlt, dass er gut ist.
Ja, oder dass jemand auch eine eigene Erfahrung macht und die nicht nur kognitiv ist. Mein Eindruck ist immer, in dem Moment, wo wir es schaffen, andere Menschen zu berühren mit sich selbst und gleichzeitig in die Reflexion darüber zu bringen und einen guten, haltenden Rahmen zu schaffen, machen die auf. Mhm.
Das ist aber mehr eine Zweier-Situation dann, wo ein Coach, oder kann auch Gruppe sein, ne? Aber ich denke manchmal, das ist so der Übergang von der Selbstoptimierung zur Selbsterfahrung. Ja.
Ich mache mal ein Beispiel. Ich mache einmal im Jahr hier in Berlin im Rahmen eines MBA-Studiums mache ich mich immer eine Lehrveranstaltung. So, das macht mir irgendwie Freude. Hatte ich einmal eine Gruppe, da waren die Leute sehr, sehr engagiert. Große Gruppe, 15, 20 Studierende. Das sind meist auch Führungskräfte schon, das ist ja ein Zweitstudium, die das nebenbei machen. Die zeigen sich natürlich auch und fallen sich öfter mal ins Wort und wollen auch mal schlau erscheinen, sowas nicht nur mir gegenüber, sondern auch ihren Kollegen und Kolleginnen auch so. Und irgendwann dachte ich, ich habe dann zeitlang zugeguckt und sagt, wissen Sie, darf ich mal einen Gedanken äußern? Ich merke, Sie wollen sich gerne einbringen oder so, aber das Gesamte wird hier natürlich schwierig, auch das zu steuern und vielleicht wird es auch für den einen oder anderen nervig, wenn da immer wieder was dazwischen geht. Ich beschäftige mich ja lange Zeit, seit vielen Jahren mit diesem Thema Entwicklung und ein Aspekt von Entwicklung ist beispielsweise Impulskontrolle. Du fängst jetzt an zu schmunzeln und wieso? Es war jetzt, glaube ich, sehr risikofreudig. So, ich habe das aus dem Moment gemacht. Ja, klar, so, und klar. Dann hielten die alle so inne. Ja, das ist ja ein psychologischer Begriff, den nutzt man im Management nicht. Dann war interessant, dass da so ein bisschen so Gespräche dann entstanden. Sag ich, naja, Impulskontrolle heißt ja auch sozusagen zu gucken, ist das, was ich jetzt mache, kann ich das zurückstellen? Warum treibt mich das denn so? Hilft das jetzt in diesem Moment? Und das Interessante war, das war, glaube ich, eine 5-Tages-Lehrveranstaltung. Ich hatte es, glaube ich, einmal gesagt. Und immer dann, wenn das dann so dieses Phänomen, natürlich kam es öfter vor, und irgendeiner von den Studierenden sagte, Impulskontrolle. Schon war das und es war so auf einmal so ein magisches Wort, wo die gemerkt haben, also es hat irgendetwas angetriggert. Und natürlich, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen was mit Scham zu tun gehabt, weil keiner wollte sich jetzt die Blöße geben. Die dachten, jetzt ist dieses Wort einmal drin. Und ist ja tatsächlich ein Aspekt von Reife. Also Zweitreaktionen, da sind wir ja wieder dabei. Ne? Aber ich glaube auch, weil ich hatte es damals auch mit einer Leichtigkeit, also nicht Strafen so erlebt, da war und was passiert. Da war so ein Öffnungsmoment drin. Das ist ja winzig klein eigentlich die Intervention auch gewesen. So. Aber man kann sowas ja auch nutzen, auch wenn man gar nicht über Ich-Entwicklung direkt spricht. Ich mache oft, wenn ich in der Beratung bin, dass ich sozusagen neben der inhaltlichen Bearbeitung auch mal ein Muster rückspiegle. Mhm. Und sage, gucken Sie mal, wie kommt denn das jetzt und wollen Sie das denn eigentlich? Haben Sie das beabsichtigt auch? Wäre es nicht interessant, auch in diesen Raum mal reinzugehen, so ohne jemanden vorzuführen? Also nur in einer, dass man es gut annehmen kann.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.